Willkommen zum Profiltalk auf SchauTV. Wir werfen wieder einen Blick in die neue Ausgabe von Österreichs unabhängigen Nachrichtenmagazin. Die psychische Widerstandskraft, um schwere Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen, das ist Resilienz. Und darüber spreche ich heute mit Profiljournalistin Angelika Hager und Hallo. Herausgeber Christian Reiner. Angelika, ich starte gleich mit dir. Woher kommt denn dieses Modewort Resilienz, das man jetzt immer hört?
Also prinzipiell kommt das aus der Physik. Das ist quasi die Möglichkeit eines Stoffes, Widerstand abzufedern. Und in der Psychologie ist es in Mitte der 50er Jahre entstanden durch ein sehr bahnbrechendes Experiment an 700 hawaiianischen Kindern, die in prekären Verhältnissen groß geworden sind. Zwei Drittel haben Biografien gehabt, die dort auch geendet haben. Ein Drittel sind angesehene Gemeindemitglieder geworden. Und da hat man sich die Frage gestellt, warum ist das so? Warum gibt es da solche Unterschiede trotz der gleichen Voraussetzungen?
Was sind die großen Faktoren von Resilienz?
Es ist sehr multifaktoriell. Also man kann sozusagen jetzt keine Formel über das Konzept der Resilienz brechen, aber es kristallisieren sich heraus, dass man in der Kindheit, auch wenn die jetzt schrecklich war, one caring person nennt der Paulus Hochkaterer das, eine Bezugsperson braucht, die einem Wertschätzung zuteil werden lässt und die einem das Gefühl gibt, dass man jemandem wichtig ist. Das kann ein Geschwister sein, das können auch Lehrer sein, aber dass es eine solche Person gibt, das ist mal extrem wichtig. Und natürlich ist, wenn das Urvertrauen in der Kindheit gefestigt ist, ist das natürlich eine gute Voraussetzung. Andererseits gibt es auch wieder diese Stahlbäder-Effekte, wenn Kinder, die Furchtbares erlebt haben, trotzdem im Leben sich beweisen können. Das heißt, sie sind krisenresistent, sie haben sehr früh gelernt, Krise zu meistern. Und die sind aber nur bis zu einem gewissen Punkt förderlich. Wenn man 4 solche Stahlbäder in seiner Biografie hat, dann kann sich's dann auch wieder ins Gegenteil und psychische Störungen umkehren.
Das schlägt gleich in die Kerbe meiner nächsten Frage, Christian. Und zwar, wenn man sich anschaut, zum Beispiel Viktor Frankl, einer der Mitbegründer von Resilienz, oder wenn man sich auch das Schicksal anschaut von Marco Feingold, beide waren im KZ, haben das Schlimmste vom Schlimmen überlebt haben sich aber nicht brechen lassen, haben den Willen zu leben nie verloren. Wie kann man sich sowas erklären?
In dieser Titelgeschichte, die Angelika Hager ja gemeinsam mit Sebastian Hofer geschrieben hat, Jetzt kommen zum Beispiel diese beiden Personen vor. Jetzt kommen 2 junge Männer vor, die beide querschnittgelähmt sind. Und wir zeigen dann, wie das Schicksal von Marco Feingold zum Beispiel, also wie er es umgedreht hat, oder auch von Viktor Frankl. Also wie bei Viktor Frankl natürlich die Sinnsuche oder das Darstellen eines Sinns für den Rest des Lebens, aber auch bei Marco Feingold es schafft, dass die größtmöglichen Traumata umzudrehen und daraus Resilienz zu machen. Ich glaube, der Marco Feingold, ihr zitiert ihn mit dem Satz oder mit der Erinnerung an seine Zeit in Theresienstadt, war es, glaube ich, wo er schon damals in den 6 Jahren, in denen er im KZ war, gesagt hat, er wird das überleben und wird nachher der Nachwelt erzählen, was Sache ist und worum es geht, und nicht viel anders was mit Viktor Frankl.
Also Marco Feingold ist ja 106 Jahre alt geworden und ist ja wirklich jährlich bis knapp vor seinem Tod mit Schülern nach Auschwitz gefahren, um den Kindern dort vor Ort aus Oral History mäßig zu erklären, was er alles erlebt hat. Und ich habe ihn bei so einer Reportage einfach gefragt, wie er das erträgt, dass er in diesem Lager, wo er die größten Demütigungen seines Lebens erfahren hat, dass er da einfach wieder an diesen Schauplatz zurückkehren kann. Und er hat gesagt, damals hat er sich schon vorgenommen, dass er das in die Welt hinaustragen wird. Das hat ihm einen Sinn gegeben und er sieht es auch ein bisschen wie ein Schauspieler, damit er so eine Distanz in sich quasi zu dem Erlebten kriegt, indem er das dort erzählt. Also der war extrem beeindruckend für mich, weil der mit einer unermüdlichen Energie diese Mission gehabt hat. Und ich glaube, das ist ein großer Faktor für Resilienz überhaupt, dass man einen Sinn oder ein Nahziel hat. Ich habe mit dem Maxi Pölzl gesprochen, der mit 19 Jahren gelähmt wurde und durch einen Unfall, und der gesagt hat, dass er Erste, als er im Spital quasi war, der gesagt, ich muss die Matura machen. Er hat nicht gehadert mit seinem Schicksal, sondern er hat gesagt, mein nächstes Ziel ist die Matura machen. Und er ist heute im knapp vor dem dritten Abschnitt Jus, ja, mit 27 Jahren. Also ich glaube, das ist, wenn man sozusagen Probleme hat, einen Sinn in seinem Leben zu finden und eine Aufgabe zu finden, das sagt ja auch die gesamte Altersforschung, dann ist es schwierig, sich zu motivieren, gut zu leben. Ja?
Kann man so eine psychische Robustheit, so einen unfassbaren Willen, kann man das trainieren?
Na sicherlich, wenn wir dann nochmal an Viktor Frankl denken. Viktor Frankl, dessen Sinn war ja dann, Sinn zu lehren, die Logotherapie, eine der großen Schulen der Psychotherapie, basiert ja darauf, mit Sinnsuche Resilienz zu stärken und Menschen die Möglichkeit zu geben, entweder aus einem Leidensdruck heraus, aber vielleicht auch ohne Leidensdruck, im Leben weiterzukommen. Wir haben im Profil oft genug über Ratgeberindustrie oder über überbordende Psychotherapieangebote gesprochen und diese auch kritisiert. Man muss da wirklich unterscheiden zwischen sinnvoller Therapie, sinnvollem Coaching oder auch sinnvollen Gesprächen im privaten Umfeld und dem, was reine Geschäftemacherei ist. Wir sprechen das auch in dieser Geschichte oder die Angelika Hager und der Sebastian Hofer ein wenig an, wie man es trainieren kann, wo sinnvolle Therapiemöglichkeiten sind oder Stärkungsmöglichkeiten sind, wo das anders ist.
Was sagt denn die Forschung dazu zur Resilienz?
Die Forschung ist, sagt immer multifaktoriell. Also mein Kollege Sebastian Hofer hat ja mit den führenden Persönlichkeitsforschern in Deutschland, es gibt auch in Mainz ein richtiges Resilienzinstitut, und sie sagen, es gibt sozusagen bestimmte Komponenten, aber die Zusammensetzungen sind immer anders. Der Psychiater Manfred Lütz sagt zum Beispiel, so wie es 7 Milliarden Menschen gibt, gibt es auch 7 Milliarden von Resilienzvariationen. Aber in Wahrheit kann man schon sagen, dass man in einem sozialen Umfeld gut eingebettet sein sollte, also auch weil wir den Corona-Aspekt ja auch in unserer Geschichte behandeln, dass es ganz wichtig ist, um gegen Einsamkeit und Depressionen auch präventiv zu arbeiten, soziale Kontakte immer zu halten, auch wenn sie jetzt nicht möglicherweise im physischen Erleben sind, sondern nur über Online-Medien, aber das ist ein ganz essentieller Punkt. Dann ist auch ein essentieller Punkt, dass man in einem Familiensystem gut eingebettet ist. Und dann ist es natürlich auch eine genetische Sache. Also Persönlichkeit entsteht ja auch genetisch, und das spielt sicher auch mit. Und ich glaube, Optimismus ist auch wie ein, wenn man eine optimistische Geisteshaltung hat, das ist auch ein bisschen wie ein Lotteriespiel, wie eine große Nasen oder kleinere. Also wenn man Glück hat, hat man dieses optimistische Grundgerüst ein bisschen auch durch seine Genetik mitbekommen. Wobei man auch sagen muss, Resilienz ist kein in sich geschlossenes System. Ja? Das heißt, das kann sich auch ständig ändern, auch durch Erfahrungen. Und man muss auch dazu sagen, wenn man Psychotherapie in Anspruch nimmt, gibt es jetzt eine Denkumkehr in der Psychotherapie, dass man sozusagen ressourcenorientiert, nennen Sie das, arbeitet. Also nicht so, dass man ständig darauf aufmerksam gemacht wird, dass man eine emotional kalte Mutter gehabt hat und dass es illogisch ist, dass man depressiv ist und keine Liebe gibt. Kann, sondern man so konzentriert sich auf das, was quasi positiv ist, was Menschen können, und mit den anderen Fragestellungen hat das auch einen anderen Effekt. Ja.
Du schreibst auch über erschütternde Zahlen aufgrund der Corona-Krise, auch mit der psychischen Erkrankungen.
Das hat meine Kollegin Edith Meinhardt auch gemacht. Die hat quasi eine brandneue Studie des Meinungsforschungsinstituts Integral integriert. Also die ist gerade erst erschienen und die haben wir exklusiv bekommen.
Und die Frage ist jetzt, kann man aus so einer Krise wie Corona jetzt, wie man immer hört, wir müssen aus der Krise gestärkt hervorkommen. Ist das möglich?
Es deutet nichts darauf hin, ganz im Gegenteil. Wir haben zwar natürlich diese Titelgeschichte zu diesem Zeitpunkt gewählt, um auch zu zeigen, was Widerstand ist. Aber in der Studie, die Angelika Hager genannt hat, über die Edith Meinhardt berichtet, ist ganz deutlich zu sehen, wie groß die psychischen Schäden oder die psychischen Folgen dieser Krise sind. Und wir sprechen hier vor allem einmal über eine Luxusumgebung, also nicht von dem, was sich in Indien, in Afrika oder in anderen Teilen der Welt abspielt. Aber auch bei uns ist ganz deutlich zu sehen, wie sich verschiebt in allen Sinusmilieus die Stimmung und die Folgen dieser Krise. Es begann langsam, aber es deutet sehr viel darauf hin, dass diese unklare Bedrohungslage nicht nur dazu führt, auf der politischen Seite, dass diejenigen, denen man am Anfang noch sehr vertraut hat, also den Politikern jetzt weniger vertraut wird, aber auch, dass die Stimmungslage sich ändert, dass der Optimismus abgenommen hat. Und es ist auch schon deutlich in Zahlen zu sehen, dass psychische Vorbelastungen, also depressive Episoden oder ein Incline in Richtung psychischer Störungen jetzt zunehmen. Und darunter werden wir vermutlich länger leiden als unter den aktuellen Folgen oder Schäden, nämlich Covid-19 als solchen. Die psychischen Folgeschäden sind noch völlig uneinschätzbar, vor allem auch bei Kindern.
Ja. Ich wollte auch sagen, dass es quasi natürlich sind das auch konkrete Ängste, die sich hier bilden. Also es sind nicht nur Störungen, weil es ist ja auch eine natürliche Reaktion, dass ich Angst habe angesichts einer Tatsache, dass 60.000 Firmen in Deutschland pleite gehen werden oder dass meine Eltern alt sind und möglicherweise eine Covid-Erkrankung nicht überleben könnten. Also es ist wahrscheinlich noch schwierig festzustellen, was jetzt sozusagen chronische Störungen, die sich festsetzen, sein werden, beziehungsweise, dass wir auch natürliche Reaktionen und eine Ängstlichkeit, die wahrscheinlich jeder Mensch, der auch keine psychische Störung hat, an sich durch die letzten Monate bemerkt. Also mir geht es zum Beispiel so und ich nehme an, euch auch. Ja.
Selbstverständlich.
Ja. Können wir durch Training wieder zu einem gesunden Optimismus zurückfinden? Ist das möglich?
Also ich glaube jetzt nicht an kurzfristiges Training in diesem Zusammenhang. Ich glaube, dass man zunächst mal durch das Lesen dieser Titelgeschichte gewisse Hinweise darauf bekommt, wie es einem selber geht, wie es anderen geht und was man tun kann. Aber so das schnelle, klassische Training ist vermutlich nicht der richtige Weg. Es gibt, wie gesagt, einerseits Psychotherapie, die damit umgehen kann. Es gibt auch Psychologen, die damit umgehen können. Und dann, und das kommt in der Geschichte natürlich auch vor, in all diesen Fällen, sei es jetzt Corona aktuell oder beim Gregor Demblin, der in der Geschichte vorkommt, der mit 19 oder seit der 19 ist teilweise gelähmt ist, mit einer Behinderung lebt. In all diesen Fällen spielt eine große Rolle. Hat man Kontakte, hat man Freunde, lebt man in einem Familienverbund. Das heißt, als Training würde ich jetzt zunächst einmal empfehlen, Kontakte halten, mit Menschen sprechen, seien es Freunde, seien es Familie.
Also ich glaube, Einsamkeit ist ein ganz hoher Faktor, um keine guten seelischen Antikörper zu bilden. Also man sollte viel reden, Kontakte auch proaktiv suchen, wenn man jetzt sozusagen so einen milchmädchenhaften Tipp geben darf. Ja. Aber ich glaube, das habe ich auch selber erlebt, dass das auch alle Studien sagen, dass die Einsamkeit und die Isolation und dieses Nicht-Hinausgehen im Sinne von Nicht-Kontakte suchen, die seelische Widerstandskraft extrem schwächt.
Alles zum Thema Resilienz lesen Sie im neuen Profil. Da ist das große Thema. Schauen Sie da rein, wie auch bei uns. Bis zum nächsten Mal.